DW Menschen und Märkte.
Politische Börsen haben kurze Beine. Was ist dran an der alten Börsenweisheit? Lehren aus der Lehman-Pleite. Ist die Finanzmarktregulierung auf dem richtigen Weg? Und Sklavereivorwürfe in Katar. Unter welchen Bedingungen schuften die Wanderarbeiter? Das sind die Themen in unserem Podcast. Ich bin Hilke Fischer. Herzlich willkommen. Es war eine turbulente Woche an den Aktienmärkten. Das Säbelrasseln am Schwarzen Meer führte am Montag zu massiven Kursstürzen. Die Investoren steckten ihr Geld lieber in als sicher geltende Anlagen wie Gold und deutsche Staatsanleihen. Bereits am Dienstag dann das Kontrastprogramm. Russlands Präsident Putin bezeichnete ein militärisches Eingreifen auf der Krim als nicht notwendig und schon machte der DAX einen Großteil seiner Verluste wieder wett. Was ist dran an der alten Börsenweisheit, die besagt, dass politische Börsen kurze Beine haben? Peter Kochanski.
Politische Börsen haben kurze Beine, will sagen, Anleger reagieren auf Krisen blitzschnell, sie verkaufen Aktien in großem Stil, um sie kurz darauf zurückzukaufen. Wer, wie Fidel Helmer, seit Jahrzehnten an der Börse ist, kann natürlich beurteilen, ob und was an dieser Weisheit dran ist.
Ja, ganz offensichtlich ist da sehr wohl was dran. Auf dem hohen Niveau, auf dem sich die Weltbörsen befinden, wird sehr schnell Kasse gemacht, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert.
Im Fall der Krim-Krise war es für die Börse überraschend und unvorhergesehen, dass Russland die Halbinsel Krim faktisch besetzt und damit unter seine politische Kontrolle gebracht hatte. Damit war für viele Anleger das entscheidende Signal gegeben, schnell zu handeln. Raus aus Aktien, rein in vermeintlich sichere deutsche Staatsanleihen und in Gold. Daher brachen die Kurse der Aktien zunächst tief ein, während sich deutsche Staatsanleihen und Gold erheblich verteuerten. Altbörsianer Fidel Helmer weiß, dass manche Anleger nur darauf warteten,
dass so etwas passiert, um günstig einsteigen zu können. Da sich die grundlegende Situation in den Märkten, hohe Liquidität, niedrige, unattraktive Zinsen nicht geändert haben, sind auf der anderen Seite sehr schnell auch wieder Käufer bereit einzusteigen. Und deswegen bewahrheitet sich dieser Spruch, politische Börsen haben kurze Beine, immer wieder.
Börsenkenner Askan Iredi bezweifelt hingegen, dass diese Börsenweisheit immer gilt.
Es stimmt nur bedingt. Schließlich geht es ja um den wirtschaftlichen Einfluss. Wenn irgendein Faktor, irgendetwas politisch wirklich Krisenhaftes die wirtschaftliche, ja, zukünftige Entwicklung beeinflusst, dann muss das natürlich in den Preisen berücksichtigt werden. Das kann hier bei der Ukraine immer noch der Fall sein. Also das Thema ist am Ende überhaupt noch nicht zu bewerten.
Weil es nie klar ist, wie sich politische Krisen entwickeln, blieben Anleger im Krisenfall stets auf der Hut, weiß Askan Iredi aus Erfahrung. Daher könne es immer wieder zu Kursturbulenzen kommen. Und deshalb hätten, um im Bild zu bleiben, politische Börsen eben nicht immer kurze Beine. Im Fall der Krim-Krise befürchtet Iredi Belastungen im Handel zwischen der Europäischen Union und Russland.
Nein, die Krise ist noch nicht überwunden. Sie wird aber, wenn sie so politisch korrekt jetzt weiter bearbeitet wird, insbesondere auch von der Europäischen Union, dann sich nicht weiter ausweiten müssen.
Hofft Börsenkenner Askan Iredi. Und nicht nur er.
Am 15. September 2008 musste die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers Insolvenz beantragen und brachte damit eine schwere Finanzkrise ins Rollen. Staaten investierten Milliarden, um Banken, die sich verzockt hatten, zu retten. Nachdem sich die Wogen etwas geglättet hatten, schwor sich die Politik, die Finanzmärkte zu zähmen. Zahlreiche Maßnahmen wurden dafür in den vergangenen 5 Jahren angestoßen. Aber reichen sie aus, um die Welt sicherer vor der Risikofreude der Banken zu machen? Zhang Danghong ist dieser Frage nachgegangen.
Lange Zeit war die Welt berauscht von der innovativen Finanzbranche. Mit wenig Eigenkapital hat sie ein großes Rad gedreht. Zu groß, wie es sich später herausstellte. Das zu geringe Eigenkapital wurde als ein Hauptübel identifiziert. Also machte sich der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, ein Gremium zur internationalen Koordination der Bankenregulierung, daran, strengere Anforderungen an Eigenkapital einzuführen. Bis 2019 müssen die Geldhäuser eine Eigenkapitalquote von 7% der sogenannten risikogewichteten Anlagen vorweisen, große Banken noch mehr, bis zu 10,5%. Risikogewichtet, das heißt, dass Anlagen, die als wenig riskant eingeschätzt werden, nur teilweise berücksichtigt werden. Im Übrigen wird gefordert, dass Banken mindestens 3% ihrer gesamten Anlagen durch Eigenkapital finanzieren. Im Vergleich zur Vorkrisenzeit bedeutet das zwar eine Verdreifachung, aber
wenn man etwas, was nahe bei Null liegt, verdreifacht, ist das Ergebnis immer noch nicht sehr groß,
sagt Martin Hellwig, Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern. Der angesehene Wirtschaftswissenschaftler gehört zu den schärfsten Bankenkritikern hierzulande. Er fordert eine Eigenkapitalquote von 20-30% der gesamten Anlagen, ähnlich wie das, was Banken von einem Immobilienkäufer verlangen. Davon hält Elke König, Präsidentin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, nicht viel.
Herr Hellwig vertritt hier eine sehr extreme Sicht. Natürlich kann ich sagen, ich brauche ganz viel Eigenkapital. Dann ist das Risiko, dass das Institut im Falle einer Krise scheitert, geringer. Ich glaube aber, dass er dabei verkennt, dass Eigenkapital natürlich erst einmal geschaffen werden muss.
Was für Martin Hellwig kein Problem darstellt.
Banken, die an der Börse notiert sind, können an der Börse neues Eigenkapital aufnehmen. Einfach neue Aktien verkaufen.
Das haben die alten Aktionäre nicht so gerne, weil ihre Position dadurch verwässert wird. Wenn die Bank neue Aktien verkauft, steigt zwar ihr Vermögen, aber ein Teil des Wertzuwachses kommt den Gläubigern zugute, da die Konkurswahrscheinlichkeit kleiner wird. Hellwig?
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Steuerzahler helfen muss, wird kleiner.
Die Gewinne für Gläubiger und Steuerzahler gehen zu Lasten der Aktionäre. Es stelle sich aber die Frage, ob der Widerspruch der Eigentümer Vorrang haben soll vor dem Schutz des Steuerzahlers, sagt Hellwig. Als Argument gegen höhere Eigenkapitalanforderungen führen die Banken auch gerne ins Feld, dass sie dann keine Kredite mehr vergeben könnten, was Gift für die Wirtschaft wäre.
Der frühere amerikanische Zentralbankpräsident Paul Volcker hat dazu gesagt, Bullshit. Höflich formuliert Unsinn,
sagt Bankenexperte Hellwig. Bei den großen europäischen Banken machen die Unternehmenskredite durchweg weniger als die Hälfte der Anlagen aus. Bei der Deutschen Bank etwa weniger als 400 Millionen Euro auf über 2 Billionen. Der Löwenanteil bestehe aus Derivaten und Wertpapieren. Im Übrigen, der schlimmste Einbruch der Unternehmenskredite sei 2008 in der Krise gekommen, als unmittelbare Folge des Eigenkapitalmangels der Banken. Dennoch hat sich die Bankenlobby bei der Politik Gehör verschafft. Bei dem, worauf es ankomme, habe die Regulierung nicht viel verändert, moniert Hellwig. Vor der Krise lag die Eigenkapitalquote der großen deutschen Banken zwischen 2-4% der Bilanzsumme. Heute liege sie im Durchschnitt immer noch bei 3%. Das sei der Prozentsatz, den Lehman Brothers hatte, ehe die Bank in die Insolvenz ging. Die Erhöhung der Anforderungen an die risikogewichtete Eigenkapitalquote hätten die meisten Banken bewerkstelligt, indem sie an den Risikogewichten drehten. Was nicht bedeutet, dass die Politiker die Hände in den Schoß gelegt hätten. Im Gegenteil, man kann der Politik in Sachen Finanzmarktregulierung alles Mögliche vorwerfen, nur keine Untätigkeit. Neuordnung der Vergütungssysteme, Leerverkaufsverbot, Eindämmung des Hochfrequenzhandels und nicht zuletzt die Diskussion um die Finanztransaktionssteuer, die viel politische Energie absorbiert habe. Das alles habe nicht viel mit den Ursachen der Krise zu tun, sagt Hellwig. Ob Banken nun für eine neue Krise gerüstet sind, soll bald ein Stresstest herausfinden. Für die deutschen Geldhäuser zeigt sich BaFin-Chefin Elke König zuversichtlich.
Da rechne ich für die deutschen Institute nach menschlichem Ermessen nicht mit großen Überraschungen, weil die Institute wirklich in den letzten Jahren auch ihre Hausaufgaben gemacht haben.
Auch der Bonner Experte Hellwig rechnet nicht mit großen Überraschungen, zumal niemandem daran liege, Problemfälle ans Licht zu bringen. Dass die Banken wirklich sicher seien, glaubt er deshalb nicht. Er vergleicht die bisherigen Maßnahmen damit, dass nach einem katastrophalen Unfall die Geschwindigkeitsbegrenzung für Gefahrentransporte von 150 auf 140 Stundenkilometer gesenkt wird. Kaum genug, um das Risiko einer erneuten Katastrophe auf ein erträgliches Maß zu reduzieren.
2022 soll im Emirat Katar die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer stattfinden. Die Entscheidung für diesen Austragungsort ist bei Menschenrechtsorganisationen auf Kritik gestoßen. Wanderarbeiter, zum Beispiel aus Indien, sollen dort wie Sklaven behandelt werden. Der Kaiser des deutschen Fußballs, Franz Beckenbauer, äußerte im vergangenen November seine ganz eigene Meinung zu diesem Streitthema.
Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt. Also das habe ich noch nicht gesehen. Also wo diese Meldungen herkommen, ich weiß es nicht. Also ich habe mir vom arabischen Raum habe ich mir ein anderes Bild gemacht und ich glaube, mein Bild ist realistischer.
Da bleibt die Frage, wie realistisch das Bild der Arbeiter selbst ist. Silke Dietrich hat sich mit zwei heimgekehrten indischen Wanderarbeitern unterhalten.
Die Leute sterben dort auf den Baustellen. Die WM sollte nicht in Katar stattfinden.
Vishnu hat zusammen mit Ganga Reddy fast 3 Monate lang auf Baustellen in Katar gearbeitet. Die beiden Inder kommen aus einem kleinen Dorf aus dem Bundesstaat Telangana.
Ich hatte Schulden, die Ernte ist in den letzten 3 Jahren missraten und meine Arbeit als Elektriker hat auch nicht genug Geld gebracht. Deshalb musste ich woanders Arbeit finden.
Wie viele andere Menschen in Indien auch. Allein in den Golfstaaten gibt es um die 5 Millionen Inder, die dort für einige Jahre oder Monate leben und arbeiten. Eine Arbeitsagentur aus ihrer Region hat die beiden nach Katar vermittelt. Gutes Gehalt, freie Unterkunft, 5-Tage-Woche mit einem Arbeitsvertrag bei einer guten Firma – all das habe der Agent ihnen versprochen, sagt Ganga Reddy. Kaum angekommen, hätten Leute von einer Arbeitsvermittlungsagentur in Katar die Pässe der beiden Arbeiter an sich genommen. Einen Arbeitsvertrag hätten sie auch nicht erhalten.
Keine Versicherung, keine Krankenkassenkarte, keine Arbeitserlaubnis.
Somit waren die beiden dem lokalen Arbeitsvermittler ausgeliefert. Das sei gängige Praxis bei Ausländern, die in den Golfstaaten arbeiten, sagt Manda Bem Reddy. Er arbeitet für die Gewerkschaft Forum für Migranten, die sich für die Wanderarbeiter einsetzt.
The passport is a property of an individual.
Ein Pass gehört einem jeden selbst. Niemand darf ihn wegnehmen. Ohne Pass werden die Arbeiter zu Sklaven. Sie können nicht mehr selbst entscheiden, für wen sie arbeiten und wohin sie gehen.
He cannot change his job.
Die beiden Arbeiter, Vishnu und Ganga Reddy, wollten eigentlich 2 Jahre lang in Katar bleiben. 6 Tage die Woche, 12 Stunden am Tag, mussten sie im Hochsommer draußen auf dem Bau arbeiten, sagt Ganga Reddy.
Wir mussten sogar in den Mittagsstunden arbeiten. Wir haben aus allen Poren geschwitzt. Unsere Haut ist in der heißen Mittagssonne verbrannt. Unsere Schuhe waren bis oben hin voll mit Schweiß. Auf der Baustelle gab es keine Toilette. Sie haben uns dort kein Wasser gegeben. Und einer von unseren Kollegen ist umgekippt und ins Koma gefallen.
Mehr als 20 indische Arbeiter im Monat sind im Durchschnitt in den letzten 2 Jahren in Katar verstorben. Die indische Botschaft in Doha hat auf Nachfrage einen solchen Bericht vor kurzem veröffentlicht. Das indische Außenministerium versucht zu beschwichtigen. Die Todesrate sei ganz normal, schließlich würden doppelt so viele Inder wie Kataris in dem Land leben. Es gibt keine Details darüber, woran die indischen Arbeiter verstorben sind. Schließlich sind sie im Schnitt erst Mitte 30, so wie Ganga Reddy und Vishnu. Nicht nur die Arbeit, auch ihre Unterkunft sei schrecklich dort gewesen.
Eine Toilette und ein Raum für 30 Leute. Wir lagen auf Pritschen, ohne Klimaanlage und im Raum waren es mehr als 50 Grad. Wir sind immer gegen 10 Uhr abends von der Arbeit gekommen und mussten bis Mitternacht gegessen haben. Gegen 4 Uhr morgens haben uns die Männer getreten. Steht auf, es geht zur Arbeit, haben sie gerufen.
Nach 2 Monaten und 20 Tagen haben die beiden aufgegeben. Als sie wieder bei ihren Familien am Flughafen in Hyderabad standen, hatten sie gerade einmal 20 Euro in ihren Taschen. Für die beiden ist eines ganz klar.
Ich würde nie mehr im Leben nach Katar gehen, selbst wenn sie mir das Visum umsonst geben würden.
Es gibt keine Freiheit in diesem Land.
Ein Beitrag von Silke Dietrich war das. Und das war's auch mit unserem Podcast. Es verabschieden sich Gerd Georgi in der Technik und Hilke Fischer am Mikrofon. Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.